Eine Frau fragt ihren Ehemann: Sag mal, Kurt, wollte ich mal was fragen. Liebst du mich eigentlich noch? Also, ja, natürlich, selbstverständlich liebe ich dich. Hä? Was soll denn das für eine Frage sein? Naja, warum sagst du mir das denn dann nie? Mann, atme tief durch. Also, liebe Ilse, vor 42 Jahren an unserer Hochzeit habe ich dir gesagt, dass ich dich liebe. Wenn es sich ändert, gebe ich dir Bescheid. Mit der Liebe, das ist so eine Sache, ne? Bei einer Umfrage in über 1000 christlichen Gemeinden kam heraus, dass fast in der Hälfte der Predigten es um Liebe geht. Aber in derselben Umfrage haben die Leute auch nur nicht mal ein Drittel der Leute angegeben, dass sie wissen, was unter dieser Liebe denn verstanden wird. Was ist denn diese Liebe, von der wir da immer reden? Ist denn Liebe das, was wir von diesen Liebe-Ist-Bildchen kennen? Ne? Also in dem Fall, was ist es? Sein Pullover zu groß zu stricken. Ist Liebe das, was wir so aus Filmen und Romanen so kennen? Ich habe mal ein paar ausgewählt, die angeblich gut sind, aufgrund von so einer Top-Liste bei kino.de. Ist Liebe das, was wir in sozialdiakonischen Einrichtungen sehen und erleben? Was ist denn Liebe? In den nächsten Wochen, nicht nur die nächsten zwei, sondern das wird noch ein bisschen länger gehen, weil es sind ein bisschen mehr Worte in diesem Vers drin, wollen wir über diese Frage nachdenken. Was ist denn nun Liebe? Und ich möchte einzelne Impulse aus der Bibel dazu weitergeben, was Liebe alles sein kann oder was sie ist und wie sie auch unser Leben verändern kann. Und dabei werde ich auf einen Text aufbauen, den der Paulus vor vielen, vielen Jahren an eine Gemeinde in Galatien geschrieben hat, beziehungsweise wahrscheinlich an die Gemeinden in Galatien. Das waren dann meistens so Rundschreiben, die wurden weitergereicht von Gemeinde zu Gemeinde. Und er schreibt dort im 5. Kapitel: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot: Du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von seinem Geist bestimmen lassen. Wir wollen nicht überheblich auftreten, einander nicht provozieren und nicht neidisch aufeinander sein. Jetzt wissen wir Bescheid. Ne? Paulus erklärt hier mal kurz soeben, wie das so mit der Liebe ist, wie wir das eigentlich leben sollten. Und eigentlich brauche ich in den nächsten Wochen gar keine Predigten mehr dazu halten. Ne? Das ist kurz zusammengefasst in diesem einen Satz. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Und das Ganze ist dann, so sagt er es ja, quasi einfach das Gegenteil von all den bösen Sachen, die er vorher aufgezählt hat. Müsste also kein Problem mehr sein. Ne? Also, wir sollen einfach die einen machen, sollen die anderen lassen und das war's. Also könnt ihr eigentlich jetzt wieder nach Hause gehen, ne, euch die Stelle hier aufschreiben, Galater 5, und das nochmal zu Hause genauer angucken, durchlesen und dann passt das. Wofür verwenden wir da eigentlich noch Gottesdienste drauf? Ich glaube, dass es bei den meisten von uns nicht daran hapert, dass wir irgendwie zu wenig Wissen über Liebe oder über die Bibel oder so haben. Aber Wissen zu etwas ansammeln und das Ausleben, das sind, das wissen wir ja auch, meistens zwei Paar Stiefel. Und deswegen habe ich auch das die nächsten Wochen so unter das Thema gesetzt, wenn Gottes Liebe Menschen verändert. Und Veränderung, die dauert Zeit. Sich von Gottes Liebe verändern zu lassen, das ist was anderes als einfach einen Vers zu studieren oder vielleicht sogar ein ganzes Buch in der Bibel. Und dann hat man es begriffen und dann passt es. Diese Frucht in seinem Leben wachsen zu lassen, das ist ein längerer Prozess. Und der dauert wie bei echten Pflanzen eben auch eine Weile und ist nicht nach so ein paar Minuten oder vielleicht einer halben Stunde abgeschlossen. Und selbst wenn wir dann alle diese Gottesdienste gefeiert haben zu diesem Thema, dann sind wir immer noch nicht damit fertig und haben es immer noch nicht voll unter den Füßen und dann passt es. Und das ist die Herausforderung in unserem Leben. Und deswegen schreibt Paulus eben auch an die Galater hier. Die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gottes Geist bewirkt, dass in unserem Leben Frucht wächst. Die Frucht der Liebe. Im Deutschen ist es meistens so als so eine ganze Liste wiedergegeben, aber sehr wahrscheinlich müsste man das eigentlich so schreiben. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, die aus Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung besteht. Das liegt daran, dass es im Griechischen, in dem ja das Neue Testament ursprünglich geschrieben ist, gab es damals keine Satzzeichen. Es waren alles einfach nur Großbuchstaben aneinandergereiht. Man hatte nicht mal Leerzeichen. So, ne? Und wir müssen jetzt hinterher herausfinden, ist das jetzt ein Komma, ein Punkt, ein Doppelpunkt, ein Leerzeichen oder gar nichts. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, diese Sachen zu übersetzen. Und viele Ausleger gehen davon aus, dass der erste Punkt dieser Aufzählung, also die Liebe, quasi so die Überschrift ist und dann ein Doppelpunkt kommt und danach dann die anderen Sachen aufgezählt werden, die so die Liebe jetzt näher definieren. Also die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, die aus Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung besteht. Die Frucht, die durch den Geist Gottes in unserem Leben wächst, ist die Liebe. Die ganzen anderen Begriffe, die zeigen so andere Aspekte von Liebe. Sie zeigen, wie diese Liebe so ausgelebt werden kann. Und deswegen werden wir sie uns auch in den nächsten Wochen genauer angucken. Und jetzt wisst ihr, warum es länger als zwei Wochen dauert, weil es sind ein bisschen mehr Begriffe als nur zwei. Aber bei allem geht es eigentlich immer um Liebe. Darum, dass unser Leben noch viel mehr von Liebe bestimmt sein sollte, wenn wir eben mit Gott zusammenleben. Jetzt habe ich vorhin schon gesagt, dass wir mit Liebe meistens eher so eine romantische Vorstellung verbinden, so ein Gefühl, dass wir gegenüber anderen Menschen haben, die uns sympathisch sind, zu denen wir eine besondere Beziehung haben. Und was wir dabei ganz leicht vergessen ist, dass dieses ganz enge Bild von Liebe in der Bibel damals noch nicht gemeint war. Zumindest nicht nur. Liebe war viel, viel mehr von dem Begriff her. Sonst könnte Jesus ja auch nicht sagen, liebt eure Feinde. Oder vielleicht aus der heutigen Sicht, ne, verliebt euch in eure Feinde. Das würde ja irgendwie nicht passen. Mit Romantik hat das gar nichts zu tun erstmal. Das geht jetzt nicht hier so um Romeo und Julia, ne, und den Auftrag, dass jeder von uns sich eine verfeindete Familie suchen sollte und gefälligst sich dort in jemanden verlieben muss. Darum geht es hier nicht. Wenn wir von Liebe sprechen, dann denken wir meistens an diese Reihenfolge. Ne? Erst gibt es liebevolle Gefühle, dann kommen liebevolle Gedanken dazu und dann folgen daraus liebevolle Taten. Was, wenn aber in der Bibel was ganz anderes mit Liebe gemeint ist? Dass die Reihenfolge da komplett verändert? Was, wenn es eigentlich mit den Gedanken anfängt? Dann zu Taten wird und dann zu Gefühlen wird. Ich habe die Reihenfolge in meinem Konzept falsch rum aufgeschrieben. Genau. Zuerst Gedanken, dann Taten, dann Gefühle. Übertragen wir beim Bibellesen oder beim drüber nachdenken unsere Bilder von Liebe auf das, was Gott, der ja Liebe ist, ist? Oder lassen wir uns von dem Bild von Liebe, das wir in der Bibel finden, beeinflussen? Lesen wir was in die Bibel rein? Oder lassen wir uns herausfordern, umzudenken und den Horizont zu weiten? Darüber werden wir in den nächsten Wochen nachdenken. Wie wir vielleicht vom ersten zum zweiten Verständnis von Liebe kommen und wie wir es dann auch leben können. Aufmerksame Zuhörer, die werden gleich einhaken, ne, und sagen, Moment, das heißt doch die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt und nicht die Frucht, die ihr hervorbringt. Wenn die Liebe vom Geist Gottes bewirkt wird, also wenn Gott es in unserem Leben macht, was können wir denn da tun, um das irgendwie besser zu machen? Das geht doch dann nicht. Wenn wir es nächstes Jahr wieder wagen, Tomatenpflanzen auf unserem Balkon zu pflanzen, dann ziehen wir ja auch nicht jeden Tag an den Pflänzchen, um sie immer größer zu machen. Das würde irgendwann gar nicht mehr funktionieren, weil wir dann die ganze Wurzel rausgezogen hätten und dann würde die Pflanze tot in dem Topf drin liegen. Das würde nicht gehen. Und Frucht würde sie wahrscheinlich dann auch überhaupt nicht bringen. Wenn jetzt Gottes Geist das ganze Wachstum bewirkt, ist es dann nicht besser, dass man sich einfach nur hinsetzt, vielleicht betet und dann schaut, was Gott so macht. Ja, wie bei der Tomate. Ist ja auch besser, wenn man nicht an ihr rumzieht. Aber wenn wir unsere Tomaten einpflanzen, auf den Balkon stellen und dann mal schauen, was da so draus wird, weil wir haben sie jetzt ja schon eingepflanzt, das ist ja schon genug, ihr vielleicht jeden Tag fröhlich zuprosten, ne, wenn wir auf dem Balkon sitzen, den Sonnenuntergang genießen oder sowas, wie würde das dann aussehen mit dem Wachstum? Wir haben sie doch in Ruhe gelassen. Wir haben ja nichts mit ihr gemacht. Wir haben sie nicht kaputt gemacht oder sowas. Wir haben ihr nichts getan. Wahrscheinlich wird sie auch ein bisschen wachsen. Vielleicht sogar auch die ein oder andere Frucht bringen. Also zumindest, wenn es ein anderer Sommer ist wie der vergangene, bei dem einfach nur alles verbrannt wurde auf unserem Balkon. Wenn es zwischendurch mal so ein bisschen regnet oder sowas. Dann springt vielleicht sogar die ein oder andere Tomate dabei raus. Wer weiß. Ja, es stimmt, mit allem Gießen, allem Licht geben, allem Düngen, allem, was wir sonst noch so machen, da werden wir die Pflanze nicht dazu bringen, Frucht zu bringen. Das klappt nicht. Davon können alle ein Lied singen, die schon mal Pflanzen gepflanzt haben, sie schön um die gekümmert haben und dann ist nichts draus geworden. Das passiert manchmal einfach oder zumindest nicht so viel draus geworden, wie man sich erhofft hat. Wir haben das mit der Produktion von den Früchten nicht in der Hand, das können wir da nicht so machen. Aber wir können ganz viel dafür tun, dass die Voraussetzungen dafür so günstig wie möglich sind. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, ist Liebe, die aus Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung besteht. Gottes Geist bringt quasi diese Frucht der Liebe in unserem Leben hervor. Und wir können das nicht erzwingen. Erzwingen und Liebe klingt sowieso komisch, wenn man das im selben Satz nennt, ne? Aber das geht nicht. Aber was wir tun können, ist alles, was an uns liegt, um dieses Wachstum dieser wertvollen Frucht zu begünstigen, um da die Umstände zu verbessern. Und da werden wir in den nächsten Wochen mal schauen, was das für diese einzelnen Aspekte dieses Verses auch heißt und wie wir die eintrainieren können. Ja, man kann Liebe tatsächlich trainieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Spruch, ne? Ich kenne das so vom Dorf. Bei denen, die halt heiraten mussten, da hat man immer gesagt, ja, die Liebe kommt dann schon noch dazu. So, ne? Und die Älteren haben teilweise gesagt, dass das tatsächlich geklappt hat. Teilweise. Nicht alle. Also man kann das tatsächlich trainieren. Wenn wir an die Reihenfolge von vorhin denken, wie das mit der Liebe laufen kann, obwohl wir das heutzutage anders sehen, ne? Dieses zuerst Gedanken, dann Taten und dann Gefühle. Es fängt mit den liebevollen Taten an. Immer mal ein Beispiel. Wenn ich nach dem uns so bekannten Muster arbeite, ne, dass dann das so aussieht, dann könnte das so sein. Ne? Leo ist mir unsympathisch, also das ist irgendeine fiktive Person. Und deswegen denke ich immer, wenn ich in die Stadt gehe, so boah, hoffentlich begegne ich dem nicht. Und selbst wenn ich ihn von Weitem sehe, gucke ich, dass ich irgendwie abbiege, eine andere Straße nehme oder sowas und gehe dieser Person aus dem Weg. Mein Handeln ist abhängig von meinen Gefühlen. Ne? Der ist mir unsympathisch, ich mag den nicht. Und deswegen reagiere ich da drauf. Wenn wir aber die andere Reihenfolge anwenden, dann könnte das so aussehen. Ich gehe davon aus, dass Gott Leo liebt. Und ich entscheide mich deswegen, ihn auch zu lieben. Auch wenn es mir schwerfällt und ich den irgendwie ein bisschen komisch finde. Also gehe ich immer wieder mal auf Leo zu und plaudere mit ihm. Bin freundlich zu ihm. Und mit der Zeit merke ich, dass mir tatsächlich Leo etwas sympathischer wird und ich teilweise auch verstehe, warum er sich so oder so verhält in der einen oder anderen Situation. Und das ist jetzt nicht irgendwie komisch und aus der Luft gegriffen, mit einem anderen Namen eingesetzt und in einem bisschen anderen Setting, das war damals in der Schulzeit, habe ich genau das erlebt. Meine Mutter, die hatte mir damals geraten, anstatt Mitleid zu geben oder sowas, mir einfach geraten, ich soll versuchen, den Kerl zu lieben, mit dem ich nicht klar gekommen bin, und für ihn zu beten. Ne? Das sind ja gute Christen, wir müssen dann für die anderen einfach beten. Und weil die Mama es gesagt hat, habe ich es halt auch gemacht. Und tatsächlich, schon ein paar Wochen später, konnten wir uns deutlich besser, freundlicher unterhalten. Wir sind nie dickste Freunde geworden, aber wir sind uns auch nie wieder auf dem Pausenhof aus dem Weg gegangen, beziehungsweise ich ihm. Und wir konnten uns ganz normal unterhalten und wir sind sogar durch irgendwelche Kurswahlen und sowas später in einer Klasse gelandet und es war vollkommen in Ordnung für uns beide. Und es gibt sogar wissenschaftliche Studien dazu, die belegen, dass das Verändern von Taten oder von Gedanken tatsächlich zu einer Veränderung der Gefühle führen kann. Die ganze kognitive Verhaltenstherapie beruht quasi darauf, dass man sein Verhalten ändert und dadurch sich dann auch die Gefühle und der ganze Kram drumherum mit verändert. Das funktioniert tatsächlich. Wichtig ist mir dabei noch eine kurze Randbemerkung. Gilt das Ganze jetzt auch für Menschen, die giftig für uns sind, für unser Leben, die uns ausnutzen, die uns immer wieder richtig schlecht behandeln, so zum Beispiel sich Väter, die ihre Töchter misshandeln, Partner, die ihr Gegenüber körperlich oder auch verbal misshandelt haben. Nein, zumindest nicht genauso. Manche Menschen, die sollte man aus der Ferne lieben. Dazu hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Predigt was gesagt. Und das gilt immer, egal was ich noch anderes dazu sagen werde. Ne? Manchen Menschen müssen wir aus dem Weg gehen, um uns selbst zu schützen. Liebe heißt nämlich auch Grenzen setzen, gesunde Grenzen setzen und auch die Wahrheit sagen. Und vielleicht hilft man sogar dem Gegenüber dadurch, dass er oder sie dann aus seinen Fehlern lernt. Und selbst wenn nicht, es ist nicht euer Job, die anderen Menschen zu verändern. Das ist nicht eure Aufgabe. Das Einzige, was eure Aufgabe ist, ist, sie zu lieben. Und manchmal aus Selbstschutz eben nur von Weitem, dass man für sie betet. Aber sonst den Kontakt nicht mehr zu ihnen hat, aber auch nicht schlecht über sie redet und sie da irgendwie durchs Dorf treibt oder sowas. Das sind seltene Fälle. Na, das ist nicht bei jedem, der uns einfach irgendwie unsympathisch ist oder der mal irgendwas Blödes über uns gesagt hat oder so. Aber es kommt vor und deswegen ist mir wichtig, das immer wieder auch mit dazu zu sagen. Und wenn ihr nicht genau wisst, ob das auf die Beziehung, die euch jetzt gerade eingefallen ist, zutrifft, dann unterhaltet euch doch mal mit engen Freunden darüber, was sie dazu denken. Redet mit Jesus darüber, betet. Welchen Eindruck habt ihr? Was denkt ihr, was Gott dazu sagt? Und ich habe schon oft gemerkt, dass mir das geholfen hat, so Dinge wirklich zu reflektieren, auch solche Beziehungen. Kommen wir aber nochmal zu den Abläufen der Liebe. Also, liebevolle Gefühle führen zu liebevollen Gedanken oder liebevollen liebevollen Taten oder eben liebevolle Gedanken führen zu den Taten und dann zu den liebevollen Gefühlen. Wenn wir in den nächsten Wochen über Liebe nachdenken wollen, dann denke ich, dass es ein guter Anfang ist, wenn wir diese Woche einfach mal über diese zwei Herangehensweisen nachdenken in Bezug auf unser eigenes Leben. Uns auch mal ausprobieren, das eine oder das andere. Wo erleben wir denn was? Wo leben wir, das eine oder das andere? Wo könnten oder sollten wir vielleicht mehr das zweite leben, auch wenn es uns schwerfällt? In welchen Bereichen unseres Lebens ist diese Frucht der Liebe noch nicht so wirklich zu sehen oder ist so kümmerlich oder sieht von weitem eher aus wie eine Rosine, wie jetzt wie eine Traube? Und können wir irgendwas dafür tun, um dieses Wachstum dazu zu fördern? Sprecht mit euren Partnern, mit euren Freunden. Betet. Lest vielleicht mal 1. Korinther 13, den wir immer nur an Hochzeiten lesen, ne? Und den wir dann immer nur auf die Ehe beziehen, aber der insgesamt für das Leben gemeint ist. Und schaut mal, wo der vielleicht was mit eurem Alltag zu tun hat. Denkt darüber nach, wie diese Frucht des Heiligen Geistes in eurem Leben noch aussehen könnte und fragt Gott, was er gerne dabei von euch hätte. Und dann macht's auch. Ne? Am Schreibtisch können wir uns viel ausdenken oder auf dem Sofa oder sowas. Probiert's mal aus. Versucht es. Allein vom Bibelwissen und vom Nachdenken verändern wir unser Leben noch nicht so unbedingt. Und wir müssen es auch ausprobieren. Das muss uns in Fleisch und Blut übergehen und das klappt eben nur, wenn wir es dann auch wirklich mal machen. Immer und immer wieder. Und dabei auch unsere Fehler machen, mal auf die Nase fallen. Das gehört mit dazu, zum Großwerden. Ne? Also ausprobieren, diese ganzen Sachen. Und dann einfach davon überraschen lassen, was Gott mit euch vorhat, wenn es um die Liebe und diese Frucht des Geistes in eurem Leben geht. Ich würde gern mit ihm deswegen noch darüber reden, bitte ich dazu aufzustehen. Vater, ich danke dir, dass du uns unglaublich liebst und dass du an unserer Seite bist und mit uns gehst in unserem Leben. Und du siehst, wie es bei uns in unserem Leben mit dieser Frucht deines Geistes aussieht, mit der Liebe, wo es richtig gut klappt, wo es richtig prall gefüllte Früchte sind, wo es richtig saftig ist und wo es auch eher vertrocknet ist und verkümmert. Vater, ich bitte dich, dass du da Wachstum in unserem Leben schenkst, dass du uns hilfst, immer mehr Liebe zu haben für die Menschen um uns herum. Dass dieses Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst nicht irgendwie eine Pflicht ist oder sowas, sondern dass es unser Lebensalltag ist, der ganz natürlich kommt. Ich bitte dich, dass du uns da hilfst, dass du uns begleitest in den nächsten Wochen, dass du uns zeigst, wo es dran ist, das zu genießen, was schon da ist an Frucht und wo es dran ist, nochmal mehr zu fördern, dass da auch Wachstum stattfinden kann. Dass wir dir da nicht im Weg stehen, sondern mit dir gemeinsam da vorangehen. Bitte ich, dass du uns so voll machst von deiner Liebe, dass es quasi überfließt auf all die Menschen auch um uns herum. Danke, dass wir da nicht alleine irgendwie vorankämpfen oder versuchen müssen, sondern dass du auf Schritt und Tritt dabei bist, auch wenn wir hinfallen, auch wenn mal was nicht klappt, dass du uns wieder aufhilfst und dass du dann mit uns weitergehst. Amen.